Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich würde gerne den Zyklus einleiten, was ich ja vor dem Sommer angekündigt habe. Es wird eine Begegnung zwischen Buddhismus und griechisch-römischer Philosophie aus der Perspektive des Buddhismus. Ich habe die Idee von Claudia ernst genommen und mich hingesetzt und meine ganzen Gedanken niedergeschrieben. Das ist so der Grobentwurf, die Grobstruktur. Bei jedem Buchprojekt muss man sich natürlich überlegen, für welche Zielgruppe schreibt man so ein Buch. Ich habe die Struktur des Buches so angelegt. In meinem letzten Comicbuch gibt es ja zwei Personen, um die sich so diese ganzen Geschichten drehen. Das ist einmal der Bodhidharma und sein Schüler, der Hannes. Ich habe diese Idee aufgegriffen und dieses Buch als einen Dialog zwischen diesen beiden verfasst, wobei es ist eher ein Monolog. Habe ich mir vorgestellt, dass der Bodhidharma, der ja schon älter ist, sich überlegt, was möchte er seinem Hauptschüler, dem Hannes, weitergeben? Was findet er wesentlich? Der Hannes beschäftigt sich gerade mit Philosophie und insofern war es willkommen, dass der Bodhidharma seine Perspektive auf das Wesentliche im Leben in der Sprache der griechisch-römischen Philosophie formuliert hat. Das ist diese Begegnungsebene, wo der Bodhidharma sich mit griechisch-römischer Philosophie beschäftigt und das natürlich immer aus seiner buddhistischen Perspektive. Das ist das Spannende an diesem Projekt. Und die Struktur des Buches sind Briefe. Der Bodhidharma schreibt Briefe an seinen Schüler. Das klassische Vorbild dafür ist Seneca. Das ist so die Idee. Gibt es natürlich bei jedem Projekt, gibt es so Hauptdarsteller. Ich habe es mal versucht, auf 10 Hauptdarsteller oder Figuren, die in diesem Kontext vorkommen, zu fokussieren. Also der erste Hauptdarsteller, der für diese Geschichte oder dieses Projekt wichtig ist, ist der Sokrates. 469 bis 399. Er ist deswegen wichtig, weil sich die Rezeption der griechischen Philosophie auf ihn fokussiert und man sogar die Zeitepochen nach ihm eingeteilt hat. Das heißt, die Philosophen, die vor ihm waren, hat man Vorsokratiker genannt. Das Interessante an diesen ganzen Ideen über griechische Philosophie ist die, dass es großteils Ideen aus dem 19. Jahrhundert sind. Man darf nicht vergessen, wer redet über griechische Philosophie und aus welcher Perspektive reden die Leute über griechische Philosophie. Das ist immer schon auch eine Interpretation. Der Sokrates selbst hat überhaupt keinen einzigen Text verfasst. Insofern weiß man null über die Person auf Basis seiner eigenen Quellen. Das Einzige, was wir über den Sokrates Wissen ist von seinen Schülern. Der bekannteste Schüler, um den man nicht herumkommt, ist Platon. Und der hat Dialoge geschrieben, jede Menge Dialoge. Die Hauptperson in diesen Dialogen ist der Sokrates. Jetzt darf man aber nicht vergessen, dass diese Dialoge nichts anderes sind als literarische Erfindungen. Man kann aus heutiger Perspektive nicht wirklich klären, was ist der reale Kern dieser Dialoge. Man weiß, es sind keine Mitschriften, sondern es sind einfach literarische Texte, wo der Plato teilweise das, was er beim Sokrates gelernt hat, verarbeitet hat und teilweise eigene Theorien eingebaut hat. Trennen kann man es nicht wirklich. Der bekannteste Schüler von Plato ist Aristoteles. Der Aristoteles ist deswegen bekannt, weil von dem auch sehr, sehr viel überliefert wurde. Und der so ein bisschen einen Kontrapunkt zu Plato gebaut hat. Die beiden sind für unsere Geschichte nicht wirklich wesentlich, aber es ist interessant, sie zu kennen, damit man das Umfeld weiß. Ja? Der Aristoteles ist deswegen interessant, weil er von Philipp II., das war der König von Makedonien, für seinen Sohn Alexander engagiert wurde als Erzieher. Ist das sozusagen hier ein wesentlicher Mark? Punkt oder historischer Punkt, weil man die griechische Philosophie in drei Zeitepochen eingeteilt hat. Die eine Zeitepoche ist die Vorsokratiker, Das heißt, die Philosophen, die vor Sokrates waren. Dann kommt die Klassik und die Klassik fängt bei Sokrates an und geht bis zu Alexander dem Großen. Und alles, was nach Alexander dem Großen kam, das ist dann das, was man dann hellenistische Philosophie nennt. Unser Hauptthema beginnt, wenn man jetzt die Vorgeschichte wegnimmt, aber unser Hauptthema beginnt ab Alexander dem Großen, das heißt ab dem Hellenismus. Ah ja, habe ich noch zwei Leute vergessen, die ich ganz gut finde. Philosophiegeschichte ist ja immer so eine Beliebigkeitsgeschichte. Das heißt, der Autor sucht sich natürlich die Leute raus, wo er irgendwie so Sympathie empfindet. Es gab einen Schüler von Sokrates, den Antisthenes. Der hat sich immer über den Plato lustig gemacht. Plato kam aus einer sehr reichen, adligen Athener-Familie. Und der Antisthenes war eher jemand, der die Dinge auf den Punkt gebracht hat. Also sehr reduziert und nicht so hochmütig, was er dem Plato vorgeworfen hat. Ob das wirklich so war, wissen wir ja nicht. Ja, das sind so die Geschichten, die in der Philosophie, Geschichte von irgendwelchen Leuten erzählt werden und der andere erzählt das weiter und was weiß ich und nach 2000 Jahren landen die dann bei uns. Also das ist alles mit Vorsicht zu genießen. Ja, aber es ist eine interessante Geschichte, weil vom Antisthenes, einer seiner Hauptschüler war der Diogenes von Sinope. Und der Diogenes von Sinope hat eine eigene Richtung begründet, die Kyniker. Und der Diogenes von Sinope, das ist der, der in dieser Tonne gelebt hat, in dem Fass, wenn ihr euch erinnert. Und der war so berühmt zu seiner Zeit, dass Alexander der Große ihn kennenlernen wollte, in seinem ganzen Prunk zu ihm hinmarschiert ist mit seinem ganzen Gefolge und wollte ihm irgendwie was Gutes tun und hat also dann ihn halt gefragt, was kann ich hier Gutes tun? Und der Diogenes hat überhaupt keinen eigenen Reichtum gehabt, also hat eigentlich nur seine Tonne gehabt und ist bettelnd durch die Gegend marschiert. Das Einzige, was er sich vom Alexander dem Großen gewünscht hat, war dann dieser Ausspruch, geh mir aus der Sonne. Und das zeigt so zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der, dass der Diogenes nichts Äußerliches brauchte, um glücklich zu sein. Und dass er offensichtlich sehr furchtlos vor sehr mächtigen Menschen war. Das sind so zwei Aspekte, die ich ganz spannend finde. Diese Richtung, die er begründet hat und die dann in der Linie der Stoa, was unser Hauptthema ist, mit hineinfließt, sind die Kyniker. Die Kyniker waren diejenigen, die vollkommen auf äußeren Reichtum verzichtet haben. Die gesagt haben, wir haben das ganze Potenzial in uns, wir brauchen diesen ganzen Reichtum, Ansehen, alles Mögliche, was den Griechen also derzeit wichtig war, das brauchen wir nicht. Und wir leben nur als Bettelmönche. Ja, Bettelmönche haben sie nicht gesagt, also als Bettler. Einer in dieser Linie war Kates, in dieser kynischen Linie. Übrigens, der Begriff Zyniker hängt mit diesem Kyniker-Begriff zusammen. Ich weiß zwar nicht, warum aus Kyniker Zyniker geworden ist, weil die Kyniker sich offensiv über gesellschaftliche Zusammenhänge auch lustig gemacht haben. Die haben die Leute ziemlich genervt, indem sie ihnen immer wieder gesagt haben, was für einen Unsinn sie da eigentlich machen. Also, dass sie irgendwelche hohen Ämter erwerben wollen oder irgendwie reich werden wollen und wie sinnlos das eigentlich ist. Wahrscheinlich kommt daher dann auch dieser Begriff Zyniker. In alten Philosophiebüchern taucht diese Linie immer noch als die Zyniker auf. Also da gibt es offensichtlich unterschiedliche Schreibweisen. Ich halte mich an Kyniker. Was für uns noch interessant ist, ist, dass der Buddha, die Brille, aus der wir das betrachten werden, hat zu einer ähnlichen, also in der gleichen Zeitepoche wie der Sokrates gelebt. Das heißt, 448 ist er geboren und er 400 sehr ähnlich. Der Zenon kommt also auch nicht aus Athen, sondern aus Zypern und war eigentlich ein Phönizier. Also auch gar kein Grieche, da die Ecke Libanon, Israel an der Küste gelebt haben. Und die Phönizier waren also ein großes Seefahrervolk und waren in ziemlicher Konkurrenz auch mit den Griechen. Der Zenon hat zu einer großen Kaufmannsfamilie gehört, die mit Purpur gehandelt haben, mit diesem Farbstoff, der in Libanon produziert wurde. Auf jeden Fall hat er also seine ganze Schiffsladung mit diesem Farbstoff, weil das war der teuerste Farbstoff überhaupt in der Antike, wegen den Schnecken, also wegen der teuren Herstellungsart. Also eine ganze Schiffsladung mit beladen und dieses Schiff ist in einen Sturm geraten, untergegangen. Er konnte sich kurz vor Athen noch retten, aber seine ganze Reichtum, seine ganze Schiffsladung war in Athen. Was ja auch interessant ist bei diesen Geschichten, ist so offensichtlich das Erste, was er gemacht hat, er ist zu irgendeinem Buchladen gegangen. Okay, zu der Zeit gab es, weiß ich nicht, ob es da schon Buchläden gab. Ich stelle mir das eher vor, das war irgendwie so ein Tisch, wie in Paris an der Seine. Da gibt es auch diese Buchhändler, die so Tische haben und dann alle möglichen Bücher da drauf haben. Ja, da kannst du dann so kramen und so. So stelle ich mir das ungefähr vor. Und kommt dann mit diesem Buchhändler ins Gespräch und hat da ein Buch, wahrscheinlich von Plato, über Sokrates. Und der Buchhändler erzählt ihm einiges über Sokrates und der Zenon kriegt ganz große Augen und fragt dann den Buchhändler, ja, aber wo finde ich denn so einen Philosoph? Ja, also das finde ich ja total spannende Typen und so. Und in dem Augenblick kommt der Krates, also ein Schüler von Diogenes in dieser Linie, der König, kommt vorbei und der Buchhändler deutet einfach auf den und sagt, das ist so ein Philosoph. Ja, und das war so das Aha-Erlebnis vom Zenon, der ist dann Schüler von Krates geworden, hat sich aber dann irgendwann selbstständig gemacht, hat eine eigene Schule gegründet und hat dann also nicht mehr in der Linie der Kyniker unterrichtet, sondern diese Schule nannte sich dann Stoa. Er als Ausländer durfte in Athen keinen Grundbesitz erwerben und hat dann also in der Öffentlichkeit gelehrt, und zwar in irgendeiner bemalten Säulenhalle. Und diese bemalten Säulenhallen hießen Stoa. Daher hat diese Richtung ihren Namen bekommen. Und wir machen jetzt einfach einen zeitlichen Sprung. Die Stoa teilt sich in drei Phasen auf. Frühe Stoa, mittlere Stoa, späte Stoa. Zenon ist frühe Stoa. Dann gibt es die mittlere Stoa. Die schauen wir uns weniger an. Und von den allen, also man kann fast sagen, von den ersten 300 Jahren der Stoa ist kein einziger Text überliefert worden. Es sind Textfragmente überliefert worden, es sind Zitate überliefert worden in anderen Texten und es gibt Zusammenfassungen. Und das Interessante dieser Zusammenfassung ist aber, die sind in der Regel alle von Leuten, die selbst keine Stoiker waren, wie Cicero zum Beispiel. Der hat sich irre viel mit der Stoa beschäftigt, hat auch stoische Werke als Grundlage für eigene Bücher benutzt, war selbst aber ein Skeptiker, hat gar nicht in dieser Linie praktiziert oder gelehrt, sondern hat das eher skeptisch, also aus einer anderen philosophischen Richtung betrachtet. Und insofern sind diese Zusammenfassungen von Fremdphilosophen, sage ich mal, eher mit Vorsicht zu genießen. Der wichtigste, von dem wir unsere Struktur haben über die griechische Philosophie, war selbst überhaupt kein Philosoph, sondern es war so eine Art Hobbyphilosoph, der also im zweiten Jahrhundert, also 500 nach Zenon, der hat ein Buch zusammengestellt mit Anekdoten über Philosophen. Sein Hauptinteresse waren eigentlich nicht die philosophischen Gebäude, auch nicht die Umsetzung, sondern er hat einfach Geschichten von Philosophen gesammelt. Und das war Diogenes Laetios. Das heißt, die heutigen Philosophiegeschichten über die griechische Philosophie beziehen sich zum Großteil auf solche sehr mysteriösen Quellen. Das muss man, denke ich, immer wieder mitdenken, wenn man so diese Texte über diese Philosophen liest. Die griechische Philosophie kam dann ab dem 1. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung nach Rom, weil Rom ist das mächtige Imperium geworden und es gab in Rom gab es so Zirkel, die also griechische Bildung gut fanden, unter anderem auch Cicero. Die haben sich mit den griechischen Philosophen beschäftigt, teilweise auch griechische Philosophen als Lehrer engagiert oder Sklaven gehabt, die griechische Philosophen waren oder griechisch konnten. Auf jeden Fall gab es da so einen Kulturtransfer. Da gab es dann drei wesentliche stoische Philosophen, die alle Römer, dann eigentlich nicht Römer waren, sondern zwei waren Römer und einer war Grieche. Der erste ist Seneca. Seneca war der Berater von dem Kaiser Nero. Der ist in der Geschichte nicht so gut weggekommen. Er war, wie gesagt, Erzieher und Berater, war einer der reichsten Männer des Römischen Reiches, weil er irre viel sich schenken ließ vom Kaiser und ist dann der Teilhaber an einer Verschwörung gegen den Nero bezichtigt worden und musste sich selbst dann umbringen. Von dem ist extrem viel überliefert worden. Er selbst war aber kein klassischer Philosoph, weil er nie gelehrt hat, sondern er hat nur publiziert. Also insofern würde ich ihn eher als philosophischen Schriftsteller einordnen. Und das war zu seiner Zeit schon ein Thema, das er natürlich von seinem Lebenswandel nicht so diesem Ideal, wie man sich einen klassischen Philosoph vorgestellt hat, entsprochen hat. Darauf hat er dann aber auch selbst schon in seinen Texten Bezug genommen, indem er halt gesagt hat, also er schreibt ja nicht über sein eigenes Leben, sondern über Philosophie. Das ist natürlich ein interessantes Argument. Will ich jetzt nicht vertiefen, damit ich die anderen beiden noch schaffe. Der maßgeblichste und bekannteste und mir sympathischste Philosoph der späten Stoa war Epiktet. Er selbst war von Geburt an ein griechischer Sklave, ist dann irgendwie, man weiß nicht wie, nach Rom gekommen als Sklave, ist von einem Sekretär vom Kaiser Nero gekauft worden und konnte noch als Sklave bei stoischen Philosophen in Rom hören, wurde dann, also man geht davon aus, ab 30, weil es gab ein Gesetz, wo man Sklaven in Rom nur ab 30 in die Freiheit entlassen konnte. Deswegen geht man davon aus, dass er damit 30 die Freiheit geschenkt bekam. Und dann hat er also eine eigene philosophische Schule in der Tradition der Stoa begründet. Der ist deswegen wichtig, weil von dem sind Mitschriften überliefert worden, also auch keinen eigenen Text, sondern auch wieder Mitschriften eines Schülers von ihm, Arian, der im Römischen Reich extrem Karriere gemacht hat, war dann Statthalter irgendwo, also auch sehr einflussreich, hat auch eine dicke Biografie über Alexander den Großen geschrieben und hat also Mitschriften von Epiktet verfasst. Der letzte, wo unser Zyklus enden wird, ist im 2. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung, das ist Marc Aurel. Der wird so ein bisschen gehandelt als der ideale Herrscher, der vom Kaiser Hadrian gefördert wurde und dann also über einen Nachfolger vom Hadrian, also der Hadrian hat Antonius Pius adoptiert. Der war, glaube ich, ein Onkel von Marc Aurel, also irgendwie familiär verstrickt. Und der Marc Aurel war noch zu jung, um als Nachfolger einzusteigen. Der Deal war der, dass Kaiser Hadrian den Antonius Pius adoptiert hat als Sohn und damit als Nachfolger. Und der Antonius Pius hat den Marc Aurel adoptiert. Und der Marc Aurel hat sehr, sehr lange so mit seinem Stiefvater Antonius Pius, steht zumindest in den Texten, sehr, sehr gut zusammengearbeitet und hat also dieses Handwerk des Kaisers von der Pike auf gelernt, würde man heute sagen. Als der Antonius Pius gestorben ist, war dann er der Nachfolger. Er hat sich schon von frühester Jugend mit der Stoa identifiziert, also nicht nur sich ausgebildet in Philosophie, das war ja Teil von dieser Ausbildung innerhalb dieser High Society, sondern es war ein persönliches Anliegen. Von ihm ist ein Text überliefert, das sind die sogenannten Selbstbetrachtungen. Eine andere Übersetzung ist an mich selbst. Das war eigentlich sein persönliches Notizbuch, wo er, ich glaube, die letzten 10 Jahre, hat er also eigentlich nur noch im Feldbett gelebt, an der Grenze zum Germanischen Reich, also bei Wien, also am Limes, und hat gegen die bösen Germanen gekämpft und hat sich immer wieder hingesetzt und hat seine eigenen Gedanken aufgeschrieben beziehungsweise sich immer wieder an stoische Grundsätze erinnert und reflektiert, wie er das in seinem eigenen Alltag auch umsetzt. Und diese Selbstbetrachtungen waren also nicht zur Veröffentlichung gedacht, sind aber dann in seinem Nachlass entdeckt worden und publiziert worden. Das, was man da drin findet, sehr ehrlich, weil es ja nicht für irgendein Publikum geschrieben wurde, sondern es ist so unser Raum, in dem wir uns bewegen werden, beginnend mit Sokrates und der Frage, was war sozusagen sein Thema, wie hat sich das dann über die Kyniker tradiert, bis zu Zenon und was sind die Schwerpunkte der Stoa und die Ähnlichkeiten oder Unterschiede zu Buddhismus. Wobei Buddhismus natürlich eingegrenzt werden muss, das ist ja jetzt nur meine Sicht von Buddhismus. Es gibt ja nicht den Buddhismus in meiner Wahrnehmung, sondern es gibt viele Buddhismen, viele unterschiedliche Traditionen und wir hier im Westen gibt es also auch ganz unterschiedliche Schwerpunkte und Interpretationen und deswegen ist das natürlich gebrochen aus meiner Sichtweise. Das ist der Rahmen. Ich glaube, ich mache jetzt hier Stopp. Danke.